Neu in der ARD Audiothek.
Herr Gabriel?
Ich kann Sie die ganze Zeit gut hören.
Das ist super. Ich hatte Sie nicht gehört und unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht. Das ist hier heute an dem Morgen natürlich, wenn ein bisschen Hektik ist, bitte ich an der Stelle zu entschuldigen, wenn Sie da ins Leere gesprochen haben.
Nein. Es ist der 24. Februar 2022. Ich sitze morgens in der Küche und höre im Radio auf NDR Info ein Interview mit dem ehemaligen Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Da geht am Anfang ordentlich was durcheinander bei NDR Info. Und der Grund dafür ist, dass seit ein paar Stunden klar ist, dass Russland die Ukraine angegriffen hat.
Stimmt, dann ist das eine Entwicklung, die in der Tat den Krieg mitten in Europa richtig ausbrechen lässt.
Zu Hause hat sich die ganze Familie gerade Corona eingefangen. Und sowieso ist die Pandemie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig ausgestanden. Und die Welt bebt schon wieder.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Folge 2. Krieg.
Ukrainische Soldaten, die durch den zerstörten Ort Bucha in der Nähe von Kiew fahren.
In der Region Cherson, so berichtete die Kommission weiter, hätten russische Soldaten Frauen im Alter von 19 bis 83 vergewaltigt.
Aufnahmen zeigen Tote, die in ihren Höfen oder mitten auf der Straße liegen. Verbrannte Leichen neben Autos, erschossene Fahrradfahrer und mehrere tote Körper halb vergraben im Sand. Einige offenbar mit gefesselten Händen.
Aber die Union, auch FDP und Grüne, mochten keine ein oder zwei Tage mehr warten. Die Panzerfrage legte sich über das Land.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat im Bücherregal ihres Büros sogar ein Modell des Leopard-Kampfpanzers stehen.
Mit jedem Tag, an dem dieser Krieg verlängert wird und mit jeder tödlichen Waffe, die wir da weiter zusätzlich in dieses Pulverfass liefern, wächst die Gefahr für einen großen Krieg in ganz Europa.
Staaten investieren Rekordsummen in ihre Streitkräfte. Der internationale Waffenhandel nimmt zu. Und auch in Bezug auf Atomwaffen sehen die Forschenden eine besorgniserregende Entwicklung.
Wir sind jetzt gelandet in einer Welt, die völlig konfrontativ ist.
Das ist Wolfgang Zellner. Er war stellvertretender Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg, IFSH, und ist mittlerweile im Ruhestand. Ich fand es ganz interessant, mit ihm zu sprechen, weil ich ihn vor 8 Jahren schon mal zusammen mit einem Kollegen für einen Radiobeitrag interviewt habe. Und schon damals sah er die Europäische Friedensordnung, wie sie um 1990 herum entstanden war, eigentlich in Auflösung begriffen. Und mich hat interessiert, wie er die Entwicklung jetzt einschätzt.
Wir hatten sicherlich nach dem Ende des Kalten Krieges eine bestimmte Phase kooperativer Sicherheitspolitik und das ist dann zunehmend untergraben worden. Sie haben gesagt, vor 8 Jahren hätte ich das schon gesagt. Ja, ich würde sagen, so ab vor 15 Jahren fing der Abbau kooperativer Sicherheitspolitik an.
Jetzt stehen die Zeichen extrem deutlich auf Konfrontation. Das zeigt sich schon daran, dass die USA, also der Staat, der die Ukraine, zumindest in den ersten 1,5 Jahren, mit den größten Waffenlieferungen unterstützt hat, und auch Russland, der Aggressor in diesem Konflikt, beide die größten Atommächte sind. Wolfgang Zellner sieht das Risiko einer nuklearen Eskalation in diesem Konflikt, zumindest zum Zeitpunkt des Interviews, als relativ gering an, erhebt aber auch hervor, dass das nicht unbedingt so bleiben muss.
Die Eskalationsgefahr könnte steigen, wenn man den Gegner in einer entscheidenden Frage vollständig in die Ecke drängt. Wenn man die amerikanische Literatur liest, gibt es eine gewisse Einigkeit dahingehend, dass eine Rückeroberung der Krim, eine militärische Rückeroberung der Krim, einen solchen Fall darstellen könnte. Das wäre sozusagen die Volldemütigung. Und wie Russland darauf reagiert, das weiß man eben nicht.
Umso mehr, sagt Zellner, komme es darauf an, dass man eine Eskalation vermeidet, wenn NATO-Länder wie Deutschland der Ukraine Waffen liefern. Und auf der anderen Seite müsse genauso eine Niederlage der Ukraine vermieden werden. Ein heikler Spagat. Ich möchte in diesem Podcast auf die vielen verschiedenen Krisen schauen, die wir oft gleichzeitig erleben. Und das tue ich einerseits zusammen mit Experten wie Wolfgang Zellner, der jetzt gerade zu hören war. Es geht mir aber andererseits auch darum, was jeder und jede Einzelne gegen dieses apokalyptische Lebensgefühl tun kann, das sich ausgebreitet hat. Gegen dieses Gefühl, total geschafft zu sein von all diesen Krisen. Und deswegen frage ich mich auch, Finde ich die Krisen vor meiner Haustür in Hamburg? Finde ich auch Initiativen, die sich im Zusammenhang mit den Krisen engagieren, vielleicht auch dagegen engagieren? Im Fall der Ukraine war das ziemlich schwierig. Ich kannte keine Kriegsflüchtlinge und ehrenamtlich tätig war ich in dem Bereich auch nicht. Um es zugespitzt zu formulieren, dieses Beispiel zeigt, dass sich der Alltag in Deutschland bei all den Krisen und den damit verbundenen Sorgen, die die Krisen ausgelöst haben, eigentlich auch hervorragend und ohne Not weiterleben lässt. Aber dann lese ich im März 2023 im Magazin der Süddeutschen Zeitung einen längeren Artikel, den die 29-jährige Hausärztin Irina Fingerova geschrieben hat, die ursprünglich aus der Ukraine stammt. Sie hat 2022 in einer Praxis in Dresden angefangen, und zwar in der linksalternativen Neustadt dort. Und als sie dort anfängt, erwartet sie:
Ein Haufen junger Neurotiker mit einem Hang zur Kunst. Also ungefähr Leute wie ich. Sie kamen auch wirklich.
Vor allem aber kommen andere. Kriegsflüchtlinge, die irgendwann in langen Schlangen vor der Tür stehen. Irina Fingerova stellt die Leiden ihrer neuen Patientinnen und Patienten in dem Artikel, wie ich fand, zugleich eindringlich und nüchtern dar. Und das hat mir gefallen. Und deswegen habe ich sie einige Monate später in Dresden besucht.
Jetzt ist schon ruhiger geworden, aber am Anfang an war wirklich eine Herausforderung.
Ich treffe Irina Fingerova in der Dresdner Innenstadt im ukrainischen Haus. Haus ist allerdings eine bisschen irreführende Bezeichnung, denn eigentlich ist es eher ein großer Raum im Erdgeschoss einer Einkaufspassage.
Ich habe auch ganz viele Patienten, die Männer oder ja, Kinder haben, die als Soldaten dienen. Und das ist natürlich ständig stressig. Ja, und sie müssen sich irgendwie ablenken, aber das klappt einfach nicht. Und dann können sie nicht schlafen, nicht essen. Und dann können sie nicht weiter rationalisieren, weil sie einfach keine innere Ressourcen und innere Kraft haben. Und dann hilft es manchmal so ein bisschen Antidepressiva oder irgendwelches anderes Mittel, manchmal nur Schlafrhythmus zu normalisieren, damit man einfach runterkommt.
Irina ist vor 5 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Inzwischen hat sie auch die Rolle der Seelentrösterin für ihre traumatisierten, geflohenen Landsleute übernommen.
Meistens brauchen sie nicht so viel, aber es gibt einfach nicht so viele Leute, die gerade jetzt sowas geben können in Dresden, ja, wegen der Sprachbarriere.
In diesem großen Raum ist es so, dass wir praktisch auch die Tische freistellen können.
Das ist Vera Dumke. Die kommt auch aus der Ukraine, lebt aber schon etwas länger hier in Deutschland, nämlich schon seit mehr als 10 Jahren. Ist hier mittlerweile auch verheiratet und hat Kinder.
Wir haben extra eine Menge von Stühlen. Praktisch, wenn eine Lesung stattfindet, gibt es eine leere Wand, eine weiße Wand, für, wo wir mit Hilfe von Projektor was zeigen können. Das auch kann Film sein oder Präsentation. Die Stühle sind im Raum verteilt. Ich denke, Kapazität ist circa bis zu 70, 80 Plätze.
Vera ist Fotografin. Außerdem arbeitet sie gerade auf einer befristeten Stelle für den Verein Plattform Dresden. Und dieser Verein ist der Betreiber des ukrainischen Hauses. Finanziert wird ihre Stelle von der Stadt. Die Ärztin Irina hat die Initiative Plattform Dresden 2021 mitgegründet. Und eigentlich war das als Anlaufstelle für alle Migrantinnen und Migranten, die in Dresden ankommen, gedacht. Aber seit dem Angriffskrieg dreht sich ein Großteil der Vereinsarbeit um die Geflüchteten aus der Ukraine. Das ukrainische Haus soll so etwas sein wie ein Begegnungszentrum, eröffnet im Oktober 2022. Hier können sich Gruppen versammeln, es gibt Lesungen, Filmabende, einen Treff für Kleinkinder, es gibt auch Deutschunterricht für Schulkinder und sogar eine kleine Bibliothek mit aktueller ukrainischer Literatur.
Das ist unser großer Stolz, weil wir haben wirklich geschafft, in einer kurzen Zeit eine aktuelle ukrainische Literatur zu sammeln. Und das war schon gehofft und gedacht, dass die Leute regelmäßig wirklich kommen und nehmen die Bücher zum Lesen, tauschen ganz schnell. Wir merken, dass es wirklich ein riesiges Interesse gibt.
Die engagierten Frauen in Dresden, die haben, als der Krieg begann, aber nicht nur dieses Begegnungszentrum aus dem Boden gestampft. Irina arbeitet zwar als Ärztin, sie ist aber auch Schriftstellerin und Autorin. Und deswegen hatte sie auch schon länger unter anderem für das Sächsische Ärzteblatt geschrieben. Und als der Krieg ausbrach, hat sie dieses Forum genutzt, um bei den Medizinern im Land Sachsen zu Spenden für die Ukraine aufzurufen.
Alle Chefärzte haben das gelesen und das war ein sehr berührendes, super manipulatives Essay. Nein, weil am Anfang waren wir alle
manipulativ.
So... Manipulativ. Ja, also das war wirklich hysterisch, weil am Anfang kann war es so. Ich meine...
Es war ein Kommentar mit anderen Worten.
Ja, also
eine Meinung.
Ja, nee, ich habe einen Text geschrieben, dass wie es ist, plötzlich herauszufinden, dass in deinem Land jetzt ein Krieg ist. Und dann habe ich am Ende darum gebeten, dass alle Chefärzte vielleicht für uns ja einfach ausgelaufene Medikamente und medizinische Ausrüstung abgeben. Und dann haben sie wirklich ganz viel abgegeben.
Und insgesamt kommen da Medikamente, andere Medizingüter und Schutzwesten im Wert von 200.000 Euro zusammen. Irina und ihre Mitstreiterin haben diese Hilfe nach Odessa geschickt.
Und danach hatten wir alle Burnout.
Aber das hat sie offensichtlich nicht davon abgehalten, sich weiterhin zu engagieren. Im ukrainischen Haus zum Beispiel bietet Irina eine Literaturwerkstatt an. Und eine der Teilnehmerinnen ist Alex. Sie ist im März 2022 aus Kramatorsk in der Ostukraine geflohen. Seitdem lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Dresden. Und zum Zeitpunkt des Interviews hat sie gerade an der Hochschule Meißen einen Kurs besucht, der sich speziell an Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst in der Ukraine richtet. In ihrer Heimat war Alex nämlich Verwaltungsangestellte. Und sie hat auch noch einen kleinen Nebenjob, der sich ergeben hat, weil die Frau, bei der Alex in der ersten Zeit in Deutschland gewohnt hat, sie so schön fand.
Sie rufen an in eine Modeagentur und schicken meine Foto und ich habe eine Casting und ich ein bisschen arbeite als Model. Ja, das ist sehr interessant.
Dann wird Alex ernst.
Als ich nach Deutschland geflohen bin, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil so viele Frauen mit Kindern dort geblieben sind. Aber ich bin froh, dass wir in Sicherheit sind. Auch wenn ich gerne zurückgehen würde, aber das ist eben nicht möglich.
Alex hat selbst erleben müssen, was es heißt, wenn die eigene Heimat plötzlich angegriffen wird. Wir in Deutschland kennen den Krieg in der Ukraine aber vor allem als bestimmendes Thema aus den Medien. Unter anderem auch aus den sozialen Medien. Und deren Rolle, besonders in diesem Krieg, sieht der Journalist und Medienwissenschaftler Stefan Weichert äußerst kritisch. Er erkennt zwar an, dass zum Beispiel in Diktaturen die Menschen über Facebook und Co. durchaus mal wichtige Informationen erhalten können, die ihnen ihre Machthaber vorenthalten, aber das ist für ihn nur die eine Seite.
Auf der anderen Seite sehe ich natürlich diesen manipulativen Charakter, der jetzt gerade im Angriffskrieg gegen die Ukraine auf einen riesigen Apparat angewachsen ist und man merkt, mit welcher Professionalität und Virtuosität dort versucht wird, Meinung zu machen und meinungsbildend einzugreifen in dieses Kriegsgeschehen. Naja, und die Menschen damit ja auch zu täuschen.
Damit meint Weichert sogenannte Warfluencer in Anlehnung an das Wort Influencer. Vor allem auf russischer Seite, aber es gibt sie eben auch auf ukrainischer Seite. Und viele, die diese Medien nutzen, verlassen sich, sagt Weichert, was den Wahrheitsgehalt der Inhalte angeht, mit denen sie konfrontiert sind, mittlerweile auf nicht sehr zuverlässige Quellen.
Und das macht mir Angst, dass man sagt, ich habe bei Facebook gelesen das und das für bare Münze nimmt und dann am Stammtisch so argumentiert, dass ja die Medien so und so berichtet hätten, dass das alles einseitig ist oder regierungsgesteuert oder nicht kritisch hinterfragt wird. Aber das ist nicht so.
Es gibt zwei Studien von Forschenden der Unis München und Mainz. Die eine befasst sich mit der Berichterstattung von verschiedenen journalistischen Leitmedien über die Corona-Pandemie im Auftrag der Rudolf-Augstein-Stiftung. Und die andere mit der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung.
Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Journalistinnen und Journalisten in ihren Artikeln und Beiträgen überwiegend härtere Maßnahmen gegen Corona forderten, als die Politik beschlossen hatte. In diesem Sinn war Kritik an der Linie von Bundesregierung und Landesregierungen weit verbreitet. Eher wenig, erklärten die Medienvertreter, detailliert virologische Erkenntnisse. Im Fall der Ukraine gingen die Leitmedien mehrheitlich kritisch mit Kanzler Scholz um, dem sie vorwarfen, bei Lieferungen schwerer Waffen an das angegriffene Land zu zögerlich zu sein. Der Spiegel bildete eine Ausnahme, weil sie hier Pro- und Kontrapositionen zu militärischer Unterstützung in etwa die Waage hielten.
Die Nachrichten selbst allerdings bleiben schrecklich. Und deswegen schalten immer mehr Leute immer öfter ab. Stefan Weichert ist Geschäftsführer des VOKA-Instituts für digitale Resilienz und er plädiert für konstruktiven Journalismus, das heißt Lösungsorientierung statt Katastrophenfixierung. Aber er sagt auch selbst, dass dieses Konzept eben Grenzen hat.
Wenn ein Krieg ist, kann ich nicht gleich über eine Lösung des Krieges berichten, sondern ich muss ja erstmal über den Krieg berichten und was da passiert. Und ich finde es jetzt sogar ein bisschen gefährlich zu sagen, wir blenden zum Beispiel die Opfer aus oder wir blenden aus, dass es hier vielleicht auch politischen Dissens gibt, der gar nicht lösbar ist. Das ist einfach dann auch ein Fakt, über den man berichten muss.
Das ist ein Widerspruch. Und damit müssen natürlich auch die Ukrainerinnen in Dresden umgehen. Mittlerweile ist es später Nachmittag und eine ukrainische Seniorengruppe trifft sich in dem Begegnungszentrum in Dresden. Wir weichen deshalb in die kleine Küche hinter dem Raum aus. Dort erzählt Irina, die Ärztin und Schriftstellerin, wie sich durch den Überfall Putins auf ihr Herkunftsland auch ihr Verhältnis zur russischen Sprache geändert hat.
Wir reden auf Russisch in unserer Familie, weil ich aus Odessa komme und mein Mann aus Mykolaiv. Und wir haben schon angefangen, mit unserer Tochter auf Russisch zu reden.
Sie hat eine 5-jährige Tochter und die ist mit Russisch und Deutsch aufgewachsen. Und ihr Mann und sie versuchen jetzt auch, ihrer Tochter Ukrainisch beizubringen.
Wir lernen jetzt ein Wort pro Tag auf Ukrainisch mit ihr als Spiel, aber ich möchte auf jeden Fall nicht mehr auf Russisch veröffentlicht werden, weil ich denke, die ukrainische Kultur und Literatur auf Ukrainisch repräsentiert werden muss.
Und als es um dieses Thema im Gespräch ging, habe ich mich daran erinnert, dass ich kurz zuvor gelesen hatte, dass der ukrainische Schriftsteller Artem Chapaye sich geweigert hat, bei einem Literaturfestival, das in New York stattgefunden hat, mit Exilrussen überhaupt nur auf einem Podium zu sitzen. Und diese Exilrussen, das waren erwiesenermaßen Putin-Gegner. Ist diese Feindschaft nicht irgendwie befremdlich? Als ich Irina das frage, erklärt sie, dass es gerade eine ukrainische Identitätskrise gebe, die sie auch selbst spürt.
Zum Beispiel, ich dachte immer, ich bin eine russischsprachige Judin aus Odessa. Cool, aber jetzt denke ich, bin ich russischsprachig oder war ich russifiziert? Und das ist ganz andere Perspektive. Und um das zu verstehen, brauche ich Abstand. Und deswegen denke ich, dass es ganz okay ist, dass erstmal muss man auf solche Sachen verzichten.
Daran kann man schon hören, dass es wahrscheinlich noch sehr lange dauern wird, bis sich Menschen aus Russland und aus der Ukraine einander wieder annähern können. Und der russische Angriffskrieg geht derweil einfach immer weiter. Eine ukrainische Gegenoffensive im Osten und Süden des Landes ist 2023 gescheitert. Im darauffolgenden Winter 2023-24 hat sich die Lage für die Ukraine sogar verschlechtert. Das hat zumindest der Experte für internationale Politik Wolfgang Zellner so beobachtet.
Und wir haben zwar jetzt im Wesentlichen einen festen Frontverlauf, wir beobachten aber noch kleine, aber doch zunehmend deutlichere russische Vorteile. Es gibt auch kleinere russische Geländegewinne. Dazu kommen verheerende Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung und auf die Infrastruktur. Das ist ganz klar eine terrorisierende Zermürbungsstrategie, um der Bevölkerung das Rückgrat zu brechen.
Wobei die russischen Marschflugkörper und Drohnen auch auf militärische Einrichtungen zielen dürften, aber dazu veröffentlicht die Ukraine keine Informationen. Klar ist für Zellner, dass Russland den Krieg möglichst lang fortführen will. Und das hat mit einer ganz bestimmten Person in den USA zu tun, nämlich dem aussichtsreichsten Präsidentschaftsbewerber der Republikaner.
Russland setzt ganz klar auf einen Sieg von Trump in den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Und man muss annehmen, dass Trump, wenn er Präsident wird, die militärische und auch die politische Unterstützung der Ukraine beenden wird oder zumindest sehr stark zurückfahren würde.
Diplomatische Bemühungen, um den Krieg zu beenden, sind bisher erfolglos geblieben. Wolfgang Zellner sah im Sommer noch eine gewisse Hoffnung in einer Friedenskonferenz, an der 40 Staaten teilgenommen haben. Die hat stattgefunden im saudi-arabischen Jeddah. Russland selbst war nicht dabei, aber dafür immerhin Putins wichtigster Verbündeter China. Jetzt sagt Wolfgang Zellner, wenn Russland nicht gewinnen soll, gibt es eigentlich nur eine Chance für Verhandlungen.
Die Ukraine bekommt so viel Unterstützung, dass sie eben doch noch mittelfristig so viele militärische Erfolge erzielen kann, dass man Russland zum Einlenken zwingt und einen Friedensschluss etwa entlang der dann gegebenen Frontlinien abschließt.
Und während in der Ukraine viele Menschen sterben müssen, eskaliert es am 7. Oktober 2023 auch im Nahen Osten.
Nur langsam wird das Ausmaß des mörderischen Angriffs der Hamas auf Israel klar.
Die Lage in Israel und dem Gazastreifen bleibt angespannt.
Es waren dramatische Szenen, die sich in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens abspielten.
Von beiden Seiten gibt es weiterhin Angriffe.
Allein nahe dem Kibbutz Reim, wo junge Leute ein Rave-Festival feierten, sollen über 250 Leichen gefunden worden sein.
Solche Ereignisse sind natürlich für Zivilistinnen und Zivilisten, die vor Ort sind, der blanke Horror. Ich habe mich aber auch gefragt, wie geht es eigentlich Menschen, die zwar in Deutschland leben, also in Sicherheit, aber Wurzeln in den Ländern haben, in denen Kriege toben? Das habe ich besonders gut bei meinem Besuch des ukrainischen Hauses in Dresden erfahren können, in der winzigen Küche der Begegnungsstätte, in der die Ärztin und Schriftstellerin Irina sitzt und neben ihr die Fotografin Vera.
Vom Gefühl, viele finden, okay, das ist vielleicht einfacher, ich habe das nicht gehört, nicht gesehen. Ich bin nicht einverstanden, weil wir haben ganz andere Trauma, weil dieses Schuldgefühl, das Kraft, ja genau, weil uns geht's
was
gut.
Was für ein Trauma, Entschuldigung?
Ja, dass wir so kraftlos sind. Wir sind hier und wir können das nicht beeinflussen. Deswegen haben wir alle so viel ehrenamtlich gemacht, bis Burnout sozusagen.
Ja, weil anders geht nicht. Man kann nicht einfach ruhig sitzen, wenn ich weiß, dort meine Freunde in Gefahr sind. Also wir waren alle ständig am Telefon mit Freunden und Verwandten, um alle rauszukriegen.
Zumindest bei ihren Eltern haben Irina und Vera es geschafft. Die leben jetzt auch in Dresden. Und an sich selbst haben die Frauen gemerkt, es hat ihnen geholfen, etwas tun zu können, also selbstwirksam zu sein.
Mir hat das am Anfang sehr geholfen, ja, dass ich was gemacht habe, um jemandem zu helfen und dieses Gefühl zu haben, ja, ich mache was, ich tue was, ich kann nicht einfach ruhig sitzen. Ich habe viel ehrenamtlich übersetzt. Ich war mit Mitarbeitern aus dem Sozialamt oder aus dem Jobcenter unterwegs, die mit den Leuten alles klären sollten.
Ich habe einfach gespürt, wie meine Wörter in Medikamente oder in medizinische Ausrüstung konvertiert werden können. Und das hat mir auch ein bisschen Kraftgefühl gegeben. Und dann konnte ich mindestens damit leben.
Selbst aktiv werden, so wie die Frauen vom ukrainischen Haus. In, sagen wir mal, gesellschaftlichen Notlagen ist das für den Literatur- und Kulturwissenschaftler Josef Vogel eine von drei möglichen Reaktionen auf eine Krise.
Man versucht tatsächlich, die Rituale der eigenen Ohnmacht in irgendeiner Weise mit Handlungsoptionen auszustatten.
Zweitens, man leugnet einfach den Sachverhalt, gerne auch in aggressiver Form. Das hören wir vor allem in Folge 5 und Folge 6 dieses Podcasts.
Die dritte Form besteht darin, und das ist wahrscheinlich die allgemeinste, von der jeder von uns in irgendeiner Form befallen ist, besteht darin, eine lange eingeübte Delegierung von Handlungsmacht wiederum weiterhin einzufordern. Das heißt, die Politik muss handeln, diejenigen müssen handeln, die Eliten müssen handeln. Und wenn sie es nicht tun, dann bin ich sauer auf sie.
Wichtig zu wissen ist, dass Vogel hier analysiert. Er gibt keine Ratschläge. Aber während ich ihm zuhöre, erscheint mir die erste Reaktion, von der er spricht, also dieses Aktivwerden, noch am produktivsten. Das hat zwar die engagierten Frauen aus dem ukrainischen Haus in Dresden an den Rand des Burnouts gebracht, dieses Aktivsein. Aber ich denke auch, dass nur die eigene Ohnmacht zu beklagen, für sie ganz sicher die schlechtere Alternative gewesen wäre. Der Ukraine-Krieg hat die Multikrisenstimmung nochmal angeheizt. Und das liegt auch daran, dass er kam, als die Corona-Pandemie, die Krise vorher, noch gar nicht richtig vorbei war. Nach meiner Wahrnehmung hat aber das Krisengewitter schon viel früher angefangen. Und deswegen gehe ich in der nächsten Folge zeitlich mehr als ein Jahrzehnt zurück. Und dann geht es um etwas, das die Welt zum Taumeln gebracht hat.
The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York.
Ich könnte in die Bank reinspringen und den Berater erwürgen.
Wir sind die Beraterbank, ne? Sie haben mich sehr gut beraten. Verraten haben Sie mich, ne?
Es war keine Planung, es war eine Abzocke. Ich habe 80.000 Euro verloren. Das ist viel Geld und meine Altersvorsorge.
Und seitdem taumelt sie einfach immer weiter.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Folge 2. Krieg. Es sprachen Lisa Hackmeister, Beate Rüsopp und der Autor. Technische Realisation Manuel Gluschewski, Sven Kohlwage und Philipp Neumann. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024.
ARD.